Dieses Buch ist der Bestseller des Jahres. Österreich live. Alle Geheimnisse von Österreichs Medienmacher Wolfgang Fellner.
Österreich live verrät die Geheimnisse aller Politiker, von Kurz bis Kickl, aller Stars, von Lauder bis Falco und aller Medien, von Krone bis ORF.
Österreich live ist Ihr ideales Urlaubsbuch. Jetzt in allen Trafiken, Supermärkten oder direkt online. Unter oe24.at/buch. Schon ab 19,50 Euro.
Jetzt auf oe24.tv. Fellner live, der Insider. Die spannendsten Stories, die brisantesten Insider-Infos und die härtesten Analysen aus Politik, Wirtschaft und der Welt. Mit Österreich-Herausgeber Wolfgang Fellner.
Tiefes Entsetzen herrscht in ganz Europa über das, was vor wenigen Tagen in Berlin passiert ist. Ausgerechnet bei der Parade zum Christopher Street Day rast ein Auto in die Menschenmenge, tötet eine Person und verletzt zahlreiche weitere schwer. Die Frage, die jetzt im Raum steht, was steckt hinter dem Skandal? Ist es Politversagen? Hat man zu lange zugeschaut? Und überhaupt, wie gefährlich ist die Lage für uns in Europa, Wolfgang?
Genau. Und mittlerweile kommt ja zum Entsetzen und zu dieser Trauer, dass da schon wieder eine Frau getötet, 29 schwer verletzt wurden. Da kommt jetzt ungeheuer viel Wut dazu und die ist in Deutschland nahezu am Explodieren, denn dieser Fall Balut, so heißt der Bursche, entwickelt sich ja zu einem Mega-Justizskandal, muss man ganz klar sagen. Unglaublich, was sich da abgespielt hat, und das lässt darauf schließen, wie absolut nicht derzeit die Deutschen und natürlich fast gleichgeschaltet auch die österreichischen Behörden den islamistischen Terror im Griff haben. Man muss sich diesen Fall Abdul Balut einmal, fast müsste man ja sagen, auf der Zunge zergehen lassen. In Wahrheit natürlich, muss man die Frage stellen, das gehört jetzt einmal analysiert, weil es sind alle fassungslos. Und der deutsche Terrorismusexperte Neumann hat gesagt, das ist ja absolut irre, was da passiert ist. Also Folgendes ist passiert. Dieser junge Mann, der übrigens eine deutsche Staatsbürgerschaft bereits hat, weil er sie als Jugendlicher bekommen hat, der ist seit 2019 amtsbekannt, mehrfach straffällig geworden, hat dafür auch schon Gerichtsstrafen kassiert, war aber nie wirklich im Gefängnis ursprünglich und hat vor einem Jahr beschlossen, er schließt sich jetzt dem gefährlichen IS an und reist dafür nach Syrien, um sich dort ausbilden zu lassen und dann zurück nach Deutschland zu kommen. Auf dieser Reise wurde er im Libanon vom dortigen Geheimdienst geschnappt und die haben gesagt, das Letzte, was wir brauchen, sind Leute, die nach Syrien fahren, um IS-Terroristen zu werden. Wir schicken ihn zurück nach Deutschland. Die haben ihn zurück nach Deutschland geschickt. Hier wurde er tatsächlich vom Polizisten am Flughafen abgeholt und kam in Untersuchungshaft. Und dort ist er dann 6 Monate gesessen, 6 Monate Untersuchungshaft, weil der dringende Verdacht bestand, dass er in einer terroristischen Organisation IS in Deutschland tätig sein wollte und er da eine Reihe von Straftatbeständen auch auf Social Media und im Internet gesetzt hat. Und dann kam es zu einem Prozess mit einer Richterin, wo man schon fragen muss, ist die ganz dicht? Und das ist ja eines der Probleme, dass die Justiz, auch unsere österreichische Justiz, mit diesen potenziellen Gefährdern und potenziellen Terroristen viel zu weich, viel zu, die Richter sagen, human umgeht. Es ist nämlich Folgendes passiert. Die Richterin hat gesagt, weil er geständig ist und weil er sagt, dass er ohnehin zum IS gehen wollte, kriegt er die Strafe auf Bewährung. Ja? Jetzt wurde den, und außerdem war er eh schon 6 Monate in U-Haft worden, das dem armen jungen Mann ja nicht zuzumuten ist. Jetzt wurde der zwar zu 12 Monaten Haft verurteilt, eh extrem wenig, aber sofort mit Ende des Prozesses wieder auf freien Fuß entlassen, weil er gesagt hat, der hat Bewährung, der soll rausgehen. Der Staatsanwalt hat wild protestiert und Berufung angemeldet. Die ist allerdings bis jetzt nicht behandelt worden. Schon über ein Jahr ist die Berufung nicht behandelt worden, auch ein Skandal der Sonderklasse. Und und dann ist er im Mai dieses Jahres wieder aus dem Gericht herausspaziert. Ja? Und man wusste genau, das ist ein Gefährder, Das ist ein bekennender IS-Terrorist, der plant Terroranschläge. Das heißt, man wusste, der Mann ist eine tickende Zeitbombe. Und man hat ihn freigelassen und angeblich wurde er überwacht vom Staatsdienst. Aber da wissen wir jetzt, das war praktisch eine Nullüberwachung. Und dann, und das ist der Witz der Geschichte, hat er von der Richterin ein Deradikalisierungsprogramm verordnet bekommen. Also wir glauben ja alle an das Gute im Menschen und vor allem an das Gute in den Islamisten. Und er hat ihm also 26 Einheiten Deradikalisierungsprogramm verschrieben. Zwei hat er schon gemacht, die dritte wäre morgen gewesen. Und der ist dort auch hinspaziert zu den zwei Deradikalisierungsprogramm-Einheiten und hat sich deradikalisieren lassen. Wie viel das genützt hat, haben wir ja dann am Tag des Attentats oder am Abend des Attentats am Samstag gesehen. Eine unglaublich grauenvolle Tat mit einem Kleinlastwagen vollbracht über einen Feldweg in diese Fans und Teilnehmer eines Christopher Street Day hineingerast, im Zickzack durchgefahren, damit er möglichst viele von denen erwischt und tötet oder verletzt. Getötet hat er eine Person, verletzt 29. Dann ist er gegen einen Baum gerast, dieser Schwachkopf, ist aus dem Auto gesprungen, mit einem gezückten Messer verschwunden, wurde dann letztendlich im Schrebergarten seines Vaters einen Tag später verhaftet, wo er sich in einer Gartenlaube versteckt hat. Und jetzt natürlich die Frage, wie viele solche Baluts laufen eigentlich derzeit frei herum? Wie gefährlich ist das? Wie verrückt ist diese Justiz und vor allem dieses Innenministerium, sowohl in Deutschland als auch Österreich, die nicht festzunehmen? Denn wir wissen ja genau, wie viele das sind. Und dieses verrückte Innenministerium weiß ja sowohl, um wen es sich genau dabei handelt. Es ist ja nicht so, dass wir das nicht wüssten. Die sind alle namentlich bekannt und alle genau registriert.
Ja, aber es passiert dennoch viel zu wenig und wir haben für Sie auch eine aktuelle Grafik vorbereitet, die hier noch einmal ganz klar die Zahlen zum Thema islamistischer Terrorismus und Extremismus darlegt.
Ja, wir müssen vielleicht zuerst mit Deutschland anfangen, das auf der Grafik nicht drauf ist, aber wichtig. In Deutschland gibt es 450 islamistische Gefährder, 450 und 9.110, also fast 10.000 gewaltorientierte Islamisten, muss man mal vorstellen. Und insgesamt wurden im letzten Jahr 28.645 Islamisten persönlich, also namentlich erfasst in Deutschland. Jetzt kannst du das üblicherweise durch 10 dividieren, dann kommst du auf die österreichische Zahl. Das heißt, es würde bei uns ungefähr 3.000 Islamisten geben, von denen ungefähr 1.000 gewaltorientiert sind. Die Zahlen unseres Innenministeriums, und das ist jetzt die Grafik, wenn wir uns die jetzt kurz anschauen, die sind ein bisschen anders, weil da wurde zunächst einmal erhoben, wie hat sich das im Jahr 2025, also im letzten Jahr, entwickelt. Da gab es, das muss man sich einmal vorstellen, 306 Tathandlungen von islamistischen Extremisten, also irre viel. Und das ist ein Anstieg um 42,3% allein gegenüber dem Vorjahr. Das heißt, das Ding explodiert. Insgesamt wurden im letzten Jahr 574 islamistische Delikte zur Anzeige gebracht. Auch das sind 47% mehr als im Vorjahr. Dann wurden 272 Tatverdächtige ausgeforscht. Also 272, die verdächtig sind, Terrortaten in Österreich zu begehen. Ist an und für sich schon relativ arg. Und dann sagt das Innenministerium, wir haben in Österreich ungefähr 150 Gefährder. Wenn du uns kurz die Tabelle oder die Grafik erklärst, bitte, Sabrina.
Ja, also hier sind es, wie gesagt, aufgezeichnet vom Verfassungsschutzbericht 2025, der islamistische Extremismus und Terrorismus. Tathandlungen 2025 bei 306, 24 bei 215. Und wir haben hier eine Aufklärungsquote von 78,1%. Insgesamt gab es 574 zur Anzeige gebrachte Delikte. Und Wolfgang, da ist ist die Dunkelziffer natürlich zu erwähnen, die noch einmal viel, viel höher liegt. Der Anstieg zum Vorjahr ist, wie du bereits gesagt hast, bei 42,3% zu finden. Und Täterinnen und Täter sind zu 77,2% männlich. Und davon, das halte ich für besonders gefährlich, 31,3% Jugendliche, die sich besonders leicht über eben auch soziale Netzwerke
und fast 80% in Wien. Auch das muss man dazu sagen. Berlin ist ja ganz ähnlich. In Berlin ist es so weit, dass man dort bereits 900 gewaltorientierte Terrorverdächtige hat und 2600 deklarierte gewaltorientierte Islamisten. Also das ist wirklich heftig. Und jetzt muss man ehrlich sagen, irgendwann reicht es jetzt. Irgendwann ist jetzt genug. Ja, das kann ja so nicht weitergehen, bitte Fümers. Das kann so nicht weitergehen. Und wenn uns der Herr Innenminister erklärt, er hat jetzt wieder 200 Syrer abgeschoben, dann ist das ja ganz lieb. Aber was ist jetzt mit diesen bekannten Gefährdern, verdammt noch einmal? Warum werden die nicht abgeschoben? Kann mir irgendein Mensch erklären, warum ich weiß, namentlich weiß, dass es in Österreich 150 Gefährder gibt und ich schiebe die nicht ab? Ich meine, das ist ja krank im Hirn, völlig krank. Und so geht's dahin. Also das gehört doch endlich einmal abgeschoben. Weder die Tatverdächtigen noch die Gefährder werden derzeit abgeschoben. Teilweise ist das auch gar nicht so einfach, weil ungefähr 30-40% von denen bereits die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Also da ist ja in den letzten Jahren ein Wahnsinn passiert. Diese ganzen Islamisten sind ja von dieser MA 35 in Wien eingebürgert worden, als Staatsbürger eingebürgert worden in Österreich. Ein Wahnsinn, bitte, ein absoluter Wahnsinn. Und da darf man sich jetzt wirklich nicht wundern, dass die Wut der Wähler immer höher steigt, immer ärger wird und die sagen, jetzt reicht es irgendwann einmal. Und entweder es passiert jetzt was oder ich wähle Kickl. Und wenn das so weitergeht, dann wird der Herr Kickl bald bei der absoluten Mehrheit sein. Das gebe ich hier schriftlich. Das ist hundertprozentig klar, weil ja weder die CDU, SPD in Deutschland noch die ÖVP und SPÖ in Wien irgendein konkretes Handlungsinstrument haben. Die schauen zu, gehen zwar nachher auf Trauerkundgebungen, vergießen ein paar Tränen, aber sie tun nichts. Da muss jetzt eine Abschiebewelle her. Da muss jetzt einmal das Land gesäubert werden von diesen Gefährdern und Islamisten. Und wenn das nicht passiert, dann kehrt diese Regierung abgewählt. Absolut Regierung. Sie versammelt sich gerade.
Ja, sie versammelt sich tatsächlich. Die Regierung hat heute den Sommerministerrat in Salzburg auf der Agenda stehen. Doch dort dürfte es nicht ganz so harmlos abgehen. Denn es ist mal wieder typisch österreichisch, muss man sagen. Eine Wehrdienstreform soll heute präsentiert werden. Doch die ist bis zuletzt nicht klar.
Ja, also es wird ja entweder schlecht oder du wirst fuchsteufelswild. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Dieser Regierung ist wirklich nicht mehr zu helfen. Die hat eine Expertenkommission eingesetzt, ja, originellerweise natürlich primär von ÖVP-Leuten besetzt, an der Spitze der Raiffeisen-Boss, also viel mehr ÖVP kannst du dort nicht hineinsetzen. Aber die haben ein sehr gutes Konzept erarbeitet. Der Wehrdienst wird von 6 auf 8 Monate erhöht, dazu 2 Monate verpflichtende Truppenübungen, also praktisch 10 Monate Wehrdienst, statt bisher 6 und ein bisschen Truppenübungen, wo keiner hingeht, wissen wir. So, und das hätte kommen sollen. Das ist aber natürlich vom Herrn Babler wieder mal verhindert worden, der jetzt ein völlig irres Modell hat, nämlich es bleibt alles so, wie es ist, 6 Monate Wehrdienst, aber dazu kommen jetzt 100 Tage Truppenübungen. Absoluter Schwachsinn, weil wir ja jetzt schon wissen, dass bei den Truppenübungen überhaupt nichts passiert. Die Leute werden aus dem Arbeitsprozess herausgerissen, jede Firma ist sauer. Es gibt enorme Schwierigkeiten an den Arbeitsplätzen, wo diese Leute plötzlich fehlen, nur damit sie dort irgendwie Matratzen entlüften, Betten machen und halt irgendwie in die Luft schauen bei diesen Truppenübungen. Passiert ja nichts. Und jetzt sollen das 100 Tage werden. Das heißt, 100 Tage musst du dann aus deinem Arbeitsprozess raus und dorthin. Dafür bleibt der Wehrdienst, weil es die SPÖ so will, bei 6 Monaten. Die Neos wollen das überhaupt nicht. Die wollen am liebsten ein Berufsherr werden, aber wie üblich umfallen wieder einmal. Da sind sie ein Meister darin und letztendlich diesem 6 Monate, 100 Tage Modell zustimmen. Parallel dazu soll auch noch der Zivildienst reformiert werden. Da war der Vorschlag der Kommission, ihn von 9 auf 12 Monate zu erhöhen, um ihn möglichst unattraktiv zu machen. Was ist denn das bitte sehr? Damit halt möglichst viele Leute zum Wehrdienst gehen, soll der Zivildienst unattraktiv werden, statt 9 Monate, 12 Monate. Und auch da hat sich die SPÖ wieder quergelegt, hat gesagt, die 9 Monate müssen bleiben. Dafür gibt es in Zukunft auch für die Zivildiener 2 Monate Übungen. Jetzt möge mir bitte einer erklären, was das für Übungen sind. Der ist ja vorher als Zivildiener meistens schon im Betrieb tätig. Ja? Also der ist ja schon Rettungsfahrer oder Sanitäter, nur als Beispiel. Was soll der dann noch üben? Ja? Richtig einsteigen ins Rettungsauto oder was übt der Mensch? Ist ja völlig, also so schwachsinnig. Also diese Regierung hat es tatsächlich wieder geschafft, diese Wehrdienstreform komplett zu versemmeln. Zuerst mit diesem Idiotenvorschlag des Herrn Bundeskanzlers darüber eine Volksabstimmung durchzuführen, die ja gescheitert ist, ja, komplett gescheitert ist. Dann mit der Tatsache, dass das von der Expertenkommission vorgeschlagene Modell so lange verwässert wurde, bis nichts mehr überblieben ist und es eben ist, wie es immer war, nämlich 6 Monate jetzt, 6 Monate waren es auch früher, und statt den jetzigen Truppenübungen, wo kein Mensch weiß, wie lang die eigentlich waren, weil eh keiner hingegangen ist, sind es jetzt 100 Tage. Ohne jedes Konzept. Es gibt kein Konzept, wie das inhaltlich ausschauen soll. Es gibt kein Reformkonzept. Es ist eine Frechheit eigentlich. Es wird da den Leuten 100 Tage gestohlen, ja, ohne dass das irgendeinen Sinn machen würde, diese Truppenübungen. Und beim Zivildienst werden ihnen 2 Monate zu den 9 Monaten noch dazu gestohlen, auch ohne dass das einen Sinn macht. Und das wird heute als große Reform beschlossen. Man darf sich nicht mehr wundern, wenn niemand mehr diese Dilettantenregierung will.
Ja, zu den Beliebtheitswerten, dass die steigen, wird das wahrscheinlich nicht dazu beitragen. Und auch die Causa Ruckert nicht unbedingt für die ÖVP jetzt irgendwie die großen Jubelrufe bekommen. Schlussendlich, wir haben ja so ein bisschen drüber debattiert, wir zwei, ob er zurücktritt oder nicht. Du hast natürlich recht gehabt, er ist nicht gegangen. Aber aus der ÖVP ist er draußen. Es ist quasi 50-50 ausgegangen für uns.
Du hast gesagt, mit Freitag ist er weg.
Aus der ÖVP zumindest, ja.
Und genau war das der Fall, hätte ich mir ja nicht gedacht. Das muss man natürlich irgendwie dem Kanzler Stocker schon anrechnen, dass der hier Leadership bewiesen hat und dass der in einer Brutalität sondergleichen diesen Herrn Ruck in weniger als einer Woche entfernt hat. Übrigens ausgearbeitet wurde das alles vom Gust Wöginger, der ein besonderer Experte für parteischädigendes Verhalten ist, muss man sagen. Weil wann einer aus der Partei ausgeschlossen gehört, dann wohl der Gust. Weil es ist ja kurios, dass man dem Herrn Ruck jetzt Postenschacher vorwirft, dafür, dass er da einen ihm genehmen Ex-ÖVP-Chef übrigens, den Herrn Juratschka, auf einen ohnehin der Wirtschaftskammer, Anführungszeichen, gehörenden, was ja auch eine Frechheit ist, Posten gesetzt hat ohne Ausschreibung. Aber wann der schon für sowas ausgeschlossen wird, dann gehört ja wohl der Herr Wöginger auch ausgeschlossen. Und wenn der Herr Ruck schon für seine Äußerungen ausgeschlossen hat, dann frage ich mich, was ist denn mit dem ganzen Kurzkabinett und seinen Chats mit Thomas Schmidt? Was ist dort gesagt worden über die Kirche zum Beispiel, über die eigene Partei? Wir sind ja die Hure der Reichen, um nur ein paar Dinge zu sagen. Und warum ist da eigentlich nichts passiert? Und warum schließt man jetzt den Herrn Ruck aus? Nicht, dass ich dagegen wäre. Ja?
Ich wollte gerade sagen.
Nein, natürlich nicht. Ich meine, das, was der gemacht hat, war ja wirklich ein starkes Stück und ist ja wirklich kaum tolerierbar. Aber ein Parteiausschluss, der müsste schon irgendwie Hand und Fuß haben. Nicht nur, weil der Kanzler glaubt, er muss jetzt Leadership zeigen. Okay, er hat Leadership gezeigt. Wir werden sehen, ob ihm das angerechnet wird. Denn die Frage ist ja, und die wird sich jetzt bei den nächsten Umfragen stellen, wer ist denn durch diese Causa Ruck wirklich beschädigt worden? Da sagen einmal alle Demoskopen und alle Experten in erster Linie einmal die ÖVP als Partei. Weil man sagt, so eine Saubande, ja, die haben solche Leute dort an der Spitze. Ich meine, man muss ja sagen, der Ruck ist ja einer der Hauptfinanzierer der ÖVP. Das wird ja komischerweise nie erwähnt. Der Mann schießt ja mit seinem Wirtschaftsbund über 10 Millionen Euro Förderung in die ÖVP-Parteikasse hinein. Ja? Also das ist ja nicht irgendwer, sondern ist ja einer der Hauptfinanzier. Ich bin ja gespannt, ob die die 10 Millionen dann noch kriegen werden im nächsten Jahr, oder ob ihnen der Herr Ruck jetzt, wie man so schön sagt, das Geld spricht, das Gas abdreht.
Aber in Wahrheit ist es eigentlich der Ludwig, der am stärksten ja, dem also Ruck die Stange hält.
Also es ist sicher die ÖVP einmal schwer beschädigt. Hm. Es ist wahrscheinlich auch, wie immer, der unglückselige Bundeskanzler Stocker beschädigt, obwohl er eigentlich alles getan hat, um nicht beschädigt zu werden und letztendlich dann in Rekordzeit von weniger als einer Woche dem Ruck ausgeschlossen hat.
Aber auch auf viel Druck von den ÖVP-Frauen, Wolfgang, das müssen wir jetzt von schon erwähnen, weil da waren schon starke ÖVP-Frauen.
Natürlich auch
die Gabi Schwarz, die Caro Eidstadler, da waren ganz viele, die laut
natürlich auch
haben.
Von diversen Intriganten, muss man sagen. Die Wiener ÖVP hat ja auch extrem gegen den sozusagen gezündelt und so. Also die wollten den alle draußen haben. Und ich verstehe es ja auch. Ich meine, der Mann ist ja in der Politik wirklich nicht tragbar. Und dann hast du völlig richtig gesagt, Sabrina, der Hauptbeschädigte, neben Ruck selber, aber der macht ja weiter. Also der ist ja ein Totalsteher, den bringt ja niemand um. Da kann der Gegenwind noch so stark sein, der steht dort wie eine Wirtschaftskammer-Eiche. Ja. Aber der Hauptbeschädigte ist definitiv der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Den hat diese Affäre wirklich erwischt und der wird vermutlich echt an seinen Imagewerten in den nächsten Wochen und Monaten zu leiden haben. Denn der hat ja völlig unnötigerweise, weil es hat ihn ja keiner aufgefordert, das zu tun, sich freiwillig für den Herrn Ruck in die Schlacht geworfen. Er hat gesagt, das ist mein Freund, ich garantiere, hochanständig, spricht nicht so, im Gegenteil, immer fair, immer konstruktiv. Wien verdankt ihm seinen wirtschaftlichen Erfolg, mehr oder weniger alleine, natürlich gemeint uns beiden, Ludwig Ruck verdankt Wien den wirtschaftlichen Erfolg. Wie könnte es anders sein? Ja? Und der soll nicht zurücktreten, weil es gibt keinen Grund dafür. Und das ist natürlich schon sehr spannend, dass da ausgerechnet der wichtigste Mann der SPÖ, nämlich Michael Ludwig, dem Gefallenen der ÖVP die Mauer macht. Hm. Und sagt, bleib stehen, fall nicht um, halte durch, lieber Freund. Ja? Und da bin ich jetzt ja gespannt, was alles noch kommt. Wir haben ja heute schon gehört, es gibt 3 Stunden von diesem Protokoll auf Dombart. 3 Stunden, gibt er das bitte?
Also ich fürchte, da kommt noch was, glaube ich. Also.
Da muss ja der Promille-Level dann einigermaßen gestiegen sein. Und ich bin mir auch sicher, das wird jetzt scheibchenweise sozusagen an die Öffentlichkeit kommen. Und das wird kein Ende nehmen. Und jetzt, nachdem der Ruck nicht mehr zur ÖVP gehört, ist das ein SPÖ-Skandal. Jetzt hängt der Michael Ludwig da drin und das wird für den dramatisch werden. Der wackelt ohnehin schon, weil laut Lazarsfeld-Gesellschaft ist die SPÖ bei einer Bundeswahl in Wien ohnehin nicht mehr Nummer 1. Aber die Frage ist, wie würde es jetzt bei einer Gemeindewahl, bei einer Landeswahl ausschauen? Kann Ruck da noch Nummer 1 sein oder rückt ihm Dominik Knepp mit der FPÖ immer näher? Und kann dieser Dominik Knepp, den man ja vor ein paar Jahren noch als Buberl bezeichnet hat, den Bürgermeister jetzt überholen und vom Rathausthron stürzen? Und ich würde sagen, die Chancen für Dominik Knepp stehen von Woche zu Woche mit jedem Skandal besser. Da ist kein Ende in sich. Der wird das vermutlich ziemlich kräftig durchziehen, glaube ich, der Herr Knepp. Seinen FPÖ-Kurs.
Ja, und dann kommt natürlich dazu, dass sich viele fragen, ob es das jetzt war mit den Skandalen oder eben ob in den Aufnahmen vielleicht noch andere angegriffen werden, die möglicherweise sogar auf der Regierungsbank sitzen und da ebenfalls so einiges an Vorkommnissen.
Entweder das oder aber, dass Bürgermeister Ludwig immer stärker in diesen Rucksumpf hineingezogen wird und dass letztendlich in Wien, hofft ja die FPÖ, bis zu einer Neuwahl führen kann. Es hat ja die FPÖ einen Sondergemeinderat beantragt. Der wird in einem Monat oder so stattfinden, müssen alle vom Urlaub zurück. Und dort soll ja über einen Neuwahlantrag abgestimmt werden. Hat natürlich nicht den Funken einer Chance durchzugehen. Aber wir wissen, sowas ist immer ein Zeichen dafür, dass also eine regierende Macht wie die SPÖ in Wien zu wackeln beginnt.
Ja, und die Neuwahlen, die hängen so ein bisschen auch auf der Bundesebene wie ein Damoklesschwert über allem drüber. Schauen wir mal, was der heiße Herbst dann bringen wird. Für heute ist Schluss bei uns mit dem Insider, aber es geht weiter mit einer Reihe von spannenden Interviews. Daher bleiben Sie noch ein wenig dran. Gleich geht's los.